Dieser Podcast wird unterstützt von Lookout, der neuen Medienmarke der WKÖ.
Bevor es losgeht, ein Hinweis. In dieser Podcast-Folge geht es um schwerwiegende körperliche und psychische Gewalt an Kindern. Falls Sie selbst von Gewalt betroffen sind oder einen Verdacht auf Missbrauch haben, in unseren Shownotes verlinken wir Links zu Hilfs- und Beratungsangeboten. Und jetzt geht's los.
Am 22. November 2022 geht beim österreichischen Rettungsdienst ein Notruf ein.
Es ging um einen damals 12-jährigen Buben und am Abend ist er aufgefunden worden in der Wohnung seiner Mutter, man muss de facto sagen, sterbend.
Der Fall, der später öffentlich wird, erschüttert viele in Österreich bis heute. Die Mutter hatte den Jungen monatelang geschlagen und misshandelt, zum Teil auf unvorstellbar grausame Weise.
Und als ultimative Foltermethode hat die Mutter den 12-Jährigen in eine sogenannte Hundebox, eine Hundetransportbox eigentlich, gesperrt.
Was den Fall noch brisanter macht, die Familie war dem Jugendamt durchaus bekannt. Und nicht nur das, der Junge hatte sogar versucht, sich Hilfe zu holen.
In einem kleinen niederösterreichischen Ort und in einer Kleinstadt kann man sicher davon ausgehen, dass jeder Bescheid weiß und sich die Behörden möglicherweise gedacht haben, ja, ist halt ein schwieriger Bub und ja, die Mutter wird schon wissen, wie man mit ihm umgeht.
Immer wieder kommen in Österreich, wie auch in Deutschland, schwere Fälle von Kindesmisshandlungen ans Licht und lenken die Aufmerksamkeit auf ein Problem, das sonst in der Regel unsichtbar bleibt.
Weil die meisten Fälle von Gewalt gegen Kinder und Jugendlichen sich in Familien abspielen, kommt wenig nach draußen.
Ich glaube, was passiert ist, dass das Thema Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ganz, ganz starke Gefühle auslöst bei uns Erwachsenen. Und so probieren wir dann, damit wir mit diesen negativen Gefühlen nicht umgehen müssen, versuchen wir die Situation so umzubewerten, dass es vielleicht eine andere Erklärung gibt.
Ende Februar wurde der Fall des misshandelten Buben nun vor Gericht verhandelt. Und damit auch die Frage, wie Kinder besser vor Gewalt geschützt werden können.
Ich bin Lucia Heisterkamp vom Spiegel.
Und ich bin Margit Ehrenhöfer vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria rekonstruieren wir das Martyrium eines 12-jährigen Jungen, der monatelang der Gewalt der eigenen Mutter ausgesetzt war. Wir wollen wissen, warum die Behörden trotz mehrmaliger Hinweise auf mögliche Misshandlungen nicht stärker eingeschritten sind.
Wir sprechen über Kindesmisshandlungen in Österreich und Deutschland und fragen, was passieren muss, damit Gewalt an Kindern verhindert wird.
Wir befinden uns in Waidhofen an der Theier, einer 5000-Einwohner-Gemeinde in Niederösterreich. In einer kleinen Wohnung leben dort im Frühling 2022 eine damals 32-jährige Frau und ihr 12-jähriger Sohn.
Die Mutter hat quasi ihre erste große Liebe gleich geheiratet, ist schwanger geworden, dann kam der Sohn auf die Welt, dann zerbrach die Ehe.
Sie hören hier unseren Kollegen Michael Möseneder vom Standard. Er hat den Fall, über den wir hier sprechen, intensiv verfolgt und war später auch bei den Gerichtsverhandlungen dabei. Der 12-jährige Sohn ist psychisch beeinträchtigt. Er weist eine leichte Intelligenzminderung auf und auch Verhaltensauffälligkeiten. Wir wissen heute durch die Rekonstruktion des Falls im Gerichtsprozess, dass die Trennung der Eltern nicht gerade friedfertig verläuft. Die Frau erhebt sogar schwere Vorwürfe gegen den Vater. Sie wirft ihm sexuellen Missbrauch des Sohnes vor. Das stellt sich dann später allerdings als Lüge heraus. Vor Gericht wird der Mann freigesprochen.
Das Familiengericht hat dann an sich eine geteilte Obsorge vereinbart zwischen den beiden Eltern. Das wollte aber die Mutter um jeden Preis verhindern. Der Vater hat das Kind also schon seit Jahren nicht mehr gesehen.
Die Mutter lebt also allein mit dem beeinträchtigten Sohn und ist damit offenbar überfordert. Es ist deshalb vor allem die Großmutter, die sich um das Kind kümmert. Die stirbt dann allerdings im Jahr 2020. Und die Mutter sucht sich deshalb Unterstützung bei einer Bekannten, eine Freundin, 8 Jahre älter. Sie hat selbst Kinder und bietet offenbar an, zu helfen. Vorübergehend ziehen Mutter und Sohn sogar bei der Frau ein.
Zumindest aus Sicht des psychiatrischen Sachverständigen war es so, dass die Mutter in der älteren Bekannten ein Role Model gesehen hat, weil die hatte ja insgesamt 4 Kinder, zum damaligen Zeitpunkt waren es 3. und galt als offensichtlich erfolgreiches Beispiel, wie man trotz verschiedenen Vätern und teilweise alleinerziehender Mutterschaft trotzdem gute Kinder bekommen kann.
Die ältere Bekannte ist für die Mutter aber nicht einfach nur ein Role Model, ein Vorbild. Die Beziehung scheint geradezu symbiotisch zu sein.
Die ältere Frau hat offensichtlich einen ziemlich starken Einfluss auf die 33-jährige Mutter gehabt, was dann in weiterer Folge wahrscheinlich, zumindest aus Sicht der Geschworenen, dazu geführt hat, dass die 40-jährige die 33-jährige dazu angestiftet hat, das Kind zu quälen.
Im Frühjahr 2022 ziehen Mutter und Sohn dann zusammen mit zwei Hunden in eine eigene Wohnung.
Und spätestens ab den Sommerferien 2022 hat dann das Martyrium des Buben begonnen.
Wie wir heute wissen, beginnt die Mutter in dieser Zeit, den Jungen schwer zu misshandeln.
Die Mutter war offensichtlich der Meinung, dass ihr Sohn zu dick ist und hat ihn hungern lassen. Wenn er nicht gefolgt ist, hat sie ihn geschlagen, gefesselt, geknebelt.
Die Details über die Misshandlungen, die später ans Licht kommen, sind zum Teil schwer zu ertragen. Manchmal übergießt die Mutter den Jungen mit kaltem Wasser und lässt ihn vor dem offenen Fenster ausharren, auch bei Minustemperaturen.
Dass das über den längeren Zeitraum gegangen sein muss, lässt sich auch daraus schließen, dass das Kind bei der Einlieferung ins Krankenhaus im November 2022 bereits chronische Erfrierungen an den Füßen hatte.
Schlafen muss der Junge auf einer Matratze auf dem Boden oder in einem Hundebett.
Und als ultimative Foltermethode hat die Mutter den 12-Jährigen in eine sogenannte Hundebox, eine Hundetransportbox eigentlich, gesperrt.
So eine Hundebox hat ungefähr die Maße von 60 mal 80 mal 60 Zentimetern.
Da musste er hineinkriechen, konnte nur kauern, sich dort aufhalten. Und die Mutter hat dann die Öffnung dieser Hundebox Richtung Wand gestellt und mit Gegenständen beschwert, damit er den Oberteil nicht aufheben kann.
Und in dieser Box muss das Kind teilweise stundenlang ausharren.
Diese fürchterlichen Foltermethoden denkt sich die Mutter aber nicht alleine aus. Die Anweisungen dazu kommen maßgeblich von ihrer Freundin. Wir wissen aus sichergestellten Chats zwischen den beiden, dass die Mutter ihre ältere Bekannte immer wieder nach Erziehungstipps fragt. Und die bekommt sie auch, nur sind die sogenannten Erziehungstipps faktisch sadistische Anweisungen. Den Sohn hungern zu lassen, ihn zu demütigen. Die Mutter sendet ihrer Freundin dann Fotos und Videos von den Misshandlungen.
Das Erschreckende an diesen Nachrichten ist vor allen Dingen dieser völlig menschenverachtende Ton. Da wird mit tränenlachenden Smileys geantwortet, wenn ein Video geschickt wird von dem Kind, das nicht mal mehr stehen kann.
Nach den Sommerferien besucht der Junge die Schule, er geht aufgrund seiner Beeinträchtigung in eine Sonderschule, nur noch sporadisch. Die Mutter schreibt deshalb Entschuldigungen. Trotzdem fällt den Lehrenden der massive Gewichtsverlust und der offensichtliche Hunger des Buben auf. Manchmal stiehlt er Pausenbrote von Mitschülern und einmal versucht er sogar in einer Bäckerei etwas zu essen zu bekommen. Eine Lehrerin gibt ihm schlussendlich Geld dafür.
Auch die Verletzungen des Jungen fallen in der Schule auf. Die Mutter schiebt einen Sportunfall vor. Aber die Lehrkräfte bleiben trotzdem misstrauisch. Deshalb gibt es dann am 13. Oktober 2022 ein Gespräch zwischen der Schule und der Mutter.
Zwei Tage später hat die Mutter dann plötzlich angekündigt, sie werde umziehen und der Sohn werde die Schule wechseln.
Den Lehrkräften ist offenbar klar, dass hier etwas nicht stimmt. Deshalb stellt die Schule am 25. Oktober eine sogenannte Gefährdungsmeldung an die Kinder- und Jugendhilfe. Das wäre in Deutschland das Jugendamt.
So eine Gefährdungsmeldung, das heißt, das Jugendamt bekommt eine offizielle Meldung, dass sich jemand um ein Kind sorgt und befürchtet, dass es gefährdet ist. Die Kinder- und Jugendhilfe muss sich dann die Situation, in der das betroffene Kind lebt, ganz genau anschauen. Dazu wird mit dem Umfeld gesprochen und auch mit dem Kind selbst. Es geht also dabei darum, abzuklären, ob alles okay ist oder ob eine Familie doch Unterstützung braucht oder ob ein Kind vielleicht tatsächlich in Gefahr ist und im Notfall aus der Familie genommen werden muss.
Im Fall des 12-jährigen Jungen passiert 3 Tage nach der Gefährdungsmeldung durch die Schule tatsächlich etwas. Ein Sozialarbeiter der Kinder- und Jugendhilfe kommt unangekündigt bei der Mutter und ihrem Sohn zu Besuch.
Dort hat der zuständige Sozialarbeiter zwar Auffälligkeiten festgestellt, aber keinen Grund, unmittelbar Zwangsmaßnahmen wie die Kindesabnahme einzuleiten.
Der Sozialarbeiter schildert den Hausbesuch später vor Gericht. In der Wohnung riecht es damals nach Urin und Hundekot. Es gibt kein eigenes Bett für das Kind. Auf die Frage, wo der Junge schläft, antwortet die Mutter, er würde bei ihr im Bett übernachten. Der 12-jährige Sohn hat bei diesem Besuch einen verbundenen Arm und antwortet nur einsilbig. Trotzdem sieht das Jugendamt offenbar keinen Handlungsbedarf.
Es passiert erstmal nichts. Die Torturen für den Jungen gehen weiter. Er versucht dann sogar mehrmals selbst, sich Hilfe zu holen. Einmal läuft er nach der Schule davon, ein zweites Mal direkt von zu Hause.
Da ist er offenbar vom Balkon im ersten Stock gesprungen, hat sich dabei auch verletzt und ist dann durch Weidhofen geirrt und hat teilweise um Essen gebettelt in Geschäften und Lokalen und hat dann gegen 23 Uhr bei einer ihm völlig unbekannten Familie angeläutet und hat gefragt, ob er da übernachten kann, weil er jetzt müde sei.
Die fremde Familie ruft die Polizei und die bringt den Jungen zurück zur Mutter.
Aus den Chats wissen wir, dass die Mutter danach panische Angst hatte, dass ihr das Kind abgenommen wird, aber das war nicht der Fall.
Man muss sich das mal vorstellen. Ein 12-jähriger Junge irrt durch eine kleine Stadt in Niederösterreich. Er ist verletzt, abgemagert und auf der Suche nach Hilfe. Und niemand schreitet ein.
In einem kleinen niederösterreichischen Ort und in einer kleinen Stadt kann man sicher davon ausgehen, dass jeder Bescheid weiß und sich die Behörden möglicherweise gedacht haben, ja, ist halt ein schwieriger Bub und ja, die Mutter wird schon wissen, wie man mit ihm umgeht. Aber das ist nur meine persönliche Vermutung, weil ich auch aus einer kleineren Stadt komme und weiß, wie die Menschen dort funktionieren.
Knapp 2 Wochen, nachdem die Schule des Jungen Alarm geschlagen hat, geht beim Jugendamt am 10. November eine weitere Gefährdungsmeldung ein. Diesmal kommt sie von einem Krankenhaus, in dem das Kind zur Behandlung war.
Dort hat der zuständige Mediziner der Mutter dringend geraten, das Kind stationär aufnehmen zu lassen, eben weil es schon massiv unterernährt war und auch Verletzungen hatte. Das hat die Mutter aber abgelehnt und auch diesem Arzt schien es so seltsam zu sein, das Verhalten der Mutter, dass eine neuerliche Gefährdungsmeldung an die Kinder- und Jugendhilfe gegangen ist.
8 Tage vergehen, dann kommt nochmal ein Sozialarbeiter bei der Familie vorbei.
Beim zweiten Besuch fiel einem Mitarbeiter zwar auf, dass das Kind offensichtlich fror und blaue Beine hatte. Er hat aber keinen Grund gesehen, das näher zu hinterfragen. Es wurde einfach vereinbart, weitere Arztbesuche und unter anderem ein Termin bei einer Kinderpsychiaterin, der hätte am 30. November stattfinden sollen.
Aber zu diesem Besuch bei der Psychiaterin kommt es gar nicht mehr. Am 21. November klingelt das Telefon einer Frau. Eine ehemalige Sozialarbeiterin, die die Familie früher einmal betreut hat. Am anderen Ende der Leitung ist die 32-jährige Mutter. Sie ruft in dieser Zeit öfter mal bei ihrer ehemaligen Betreuerin an, etwa mit Fragen zu einem möglichen Schulwechsel des Sohns. Aber das Telefonat am 21. November läuft anders ab. So erzählt es die ehemalige Sozialarbeiterin später.
Vor Gericht hat sie gesagt, das war ein völlig wirres Gespräch. Also die hat nicht verstanden, was da jetzt los ist.
Die Sozialarbeiterin legt wieder auf und denkt zunächst nicht weiter über den wirren Anruf nach. Aber am Tag darauf klingelt ihr Telefon wieder. Diesmal ruft die 40-jährige Bekannte der Mutter an.
Und da wurde dann gesagt, dass es dem Kind so schlecht gehe und sie solle vorbeikommen. Und sie hat erst nicht ganz verstanden, was damit gemeint ist. Und ist dann doch, hat dann erst die Bekannte abgeholt, dann ist man gemeinsam zur Mutter gefahren.
In welchem Zustand die Sozialarbeiterin den 12-Jährigen dann am Abend des 22. November findet, das will man sich gar nicht richtig vorstellen.
Man muss de facto sagen, sterbend. Er war schwerst unterkühlt, völlig abgemagert, war seinem Hungertod eigentlich schon nahe. Als er dann bald darauf ins Krankenhaus gekommen ist, war seine Körpertemperatur auf 26,5 Grad gesunken. Und er hatte bei einer Größe von knapp 1,70 Meter nur noch 40 Kilogramm.
Nochmal zur Erinnerung, nur 4 Tage zuvor war die Kinder- und Jugendhilfe vor Ort, sah aber keinen dringenden Handlungsbedarf.
Also auch da hätte man das sicher mindestens eine Woche vorher schon erkennen können, dass es zu einer massiven Verschlechterung kommt und dass der Zustand immer schlechter wird.
Das sagt später der gerichtsmedizinische Sachverständige über den Zustand des Kindes.
Die ehemalige Sozialarbeiterin beschreibt die Situation vor Gericht als vollkommen surreal. Während der Junge schon im Koma liegt, diskutieren die Mutter und ihre Freundin noch darüber, ob man überhaupt die Rettung rufen soll. Erst als sie selbst es der Mutter befiehlt, alarmiert die den Notarzt.
Als das Kind in den Rettungswagen geschoben wurde, wollte die Mutter nicht mitfahren. Stattdessen hat sie mit ihrer Bekannten darüber diskutiert, wann man den Kindsvater informieren sollte, ob gleich oder erst am nächsten Tag. Sie hat nicht mal gefragt, in welches Spital das Kind gebracht wird. Das war ja alles völlig gleichgültig scheinbar.
Der 12-Jährige wird in eine Klinik nach Wien gebracht und dort auf der Intensivstation behandelt. Später sagt der gerichtsmedizinische Sachverständige, dass der Junge nur knapp überlebt hat.
Also wenn er nicht zu dem Zeitpunkt gefunden worden wäre, wäre er sicher einige Stunden später tot gewesen.
2 Tage, nachdem der 12-jährige Junge ins Krankenhaus eingeliefert wird und ganz knapp dem Tod entkommt, wird seine Mutter festgenommen. Sie muss in Untersuchungshaft die Ermittlungen beginnen. Nach einem halben Jahr legt die Mutter Beschwerde gegen die Unterbringung in Haft ein. Der oberste Gerichtshof lehnt die Beschwerde ab. Das ist der Moment, an dem der Fall an die Öffentlichkeit gelangt. Und plötzlich spricht ganz Österreich über Gewalt an Kindern und mögliches Behördenversagen.
Das ist ja sozusagen das Gute daran, wenn Fälle groß werden, dass dann auch die Aufmerksamkeit auf diesen Themen ist.
Das ist Anna Schwitzer vom Kinderschutzzentrum Wien.
Und dass es dann schon auch so ist, dass ja, Erwachsene, die die Nachrichten anschauen, auch bewusst wird, dass Gewalt gegen Kinder und Jugendliche einfach ein Thema ist.
In Österreich sind in der Vergangenheit immer mal wieder extreme Fälle von Gewalt an Kindern ans Licht gekommen. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Natascha Kampusch, das Mädchen, das jahrelang von einem Entführer in einem Keller festgehalten wurde. Oder Josef Fritzl, der Vater, der seine eigene Tochter über Jahre gefangen gehalten und missbraucht hatte.
Aber nicht nur in Österreich, auch in Deutschland wurde über besonders schockierende Fälle berichtet. Der Missbrauchsfall auf einem Campingplatz im nordrhein-westfälischen Lüttke zum Beispiel, wo ein Mann jahrelang Kinder sexuell misshandelt hat. Oder auch der Missbrauchskomplex in Bergisch Gladbach, wo ein riesiges pädokriminelles Netzwerk aufgedeckt wurde.
Diese extrem schockierenden Fälle werfen ein Schlaglicht auf einen Bereich, der sonst in der Regel unsichtbar bleibt.
Das Problem ist auch, dass es zu Gewalt gegen Kinder und Jugendliche einfach sehr wenig Forschung gibt. Also das wäre auch was, was wirklich super betrieben werden könnte. Da gibt es einfach nur eigentlich ältere Zahlen und das wird in Österreich ganz, ganz schlecht und in Deutschland auch nicht besonders viel besser beforscht.
Man muss dazu sagen, dass der Fall, über den wir in dieser Folge sprechen, besonders grausam ist. Missbrauch heißt nicht immer, dass Kinder körperlich misshandelt oder gar gefoltert werden. Man muss auch differenzieren zwischen körperlicher und psychischer Gewalt oder sexualisierter Gewalt an Kindern. Und auch die Vernachlässigung von Kindern ist eine Form von Misshandlung. Was die meisten Fälle aber gemein haben, sie finden überwiegend innerhalb der Familie statt.
Und das macht das Thema ja auch so schwierig, weil Kinder sind natürlich irgendwie, sie lieben ja auch ihre Eltern, auch wenn die ihnen gelegentlich schaden. Kinder, und dann ist es natürlich sehr altersabhängig, sind sehr auf ihre Familie angewiesen. Also sie haben ja zum Teil auch wenig Möglichkeiten, auf ihre Notsituationen aufmerksam zu machen.
Hier hören Sie Martina Huxoll von Ann vom Deutschen Kinderschutzbund. Sie sagt, gerade weil Gewalt an Kindern vor allem in der Familie stattfindet, dringen nur die wenigsten Fälle überhaupt nach außen. Die Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch.
Was es gibt, sind Schätzungen. Für Österreich geht eine Studie der Statistik Austria aus dem Jahr 2022 zu Gewalt an Frauen davon aus, dass 40% in ihrer Kindheit mindestens einmal psychische Gewalt und 19% körperliche Gewalt durch die Eltern erlebt haben. Eine andere Studie aus dem Jahr 2011 schätzt in Österreich, dass rund 28% der Frauen und 12% der Männer in ihrer Kindheit sexuelle Gewalt erlebt haben.
Für Deutschland gehen Dunkelfeldschätzungen davon aus, dass jeder 7. bis 8. Erwachsene sexuelle Gewalt in der Kindheit und Jugend erlitten hat. Und das umfasst noch nicht die anderen Formen von Gewalt. Es sind auch alles nur Schätzungen. Das Dunkelfeld ist sehr groß.
Was in Deutschland und Österreich tatsächlich statistisch erfasst wird, das sind die Zahlen der Gefährdungsmeldungen, die bei den Jugendämtern eingehen. So wie auch in unserem Fall des Buben aus Niederösterreich.
Und diese Gefährdungsstatistik zeigt von Jahr zu Jahr Zunahmen. Und ich sag mal, dieses Thema sexualisierte Gewalt ist immer das am geringsten. Am meisten ist es immer das Thema Kindesvernachlässigung.
Dass die Gefährdungsmeldungen steigen, muss allerdings nicht unbedingt heißen, dass die Gewalt an Kindern auch tatsächlich zunimmt.
Also gerade weil auch die Hinweise von Nachbarn, Familienangehörigen und so deutlich gestiegen sind in den letzten Jahren, könnte man auch sagen, es ist einer gesteigerten Sensibilität sozusagen zuzuschreiben.
Historisch betrachtet, sagt Martina Huxoll von Ann, geht die Gewalt an Kindern sogar eindeutig zurück. Gewalt in der Erziehung ist heute in großen Teilen der Gesellschaft kein akzeptiertes Mittel mehr und gesetzlich auch verboten. Und das Bewusstsein für Kindesmissbrauch ist in den vergangenen 20 Jahren gestiegen. Aber es ist noch immer ein gesellschaftliches Tabu.
Ich glaube, was passiert ist, dass das Thema Gewalt gegen Kinder und Jugendliche ganz, ganz starke Gefühle auslöst bei uns Erwachsenen. Es ist etwas, was uns sehr schockiert, was uns total fassungslos macht, was für uns unvorstellbar erscheint. Und so probieren wir dann, damit wir mit diesen negativen Gefühlen nicht umgehen müssen, versuchen wir die Situation so umzubewerten, dass es vielleicht eine andere Erklärung gibt.
Deshalb kommt es laut Anna Schwitzer immer wieder dazu, dass Hinweise von Kindern in der Schule oder im Kindergarten nicht ernst genommen werden. Dass Erwachsene sich nicht trauen, Eltern auf ihren Verdacht anzusprechen und sie stattdessen wegschauen oder unbedingt glauben wollen, dass schon alles stimmen wird.
Ob es so auch im Fall des Jungen aus Niederösterreich war, das wissen wir nicht. Zumindest hatte ja die Sonderschule des Jungen beim Jugendamt Alarm geschlagen, genau wie das Krankenhaus. Aber warum die Sozialarbeiter auch nach 2 Hausbesuchen bei der Familie offenbar keinen dringenden Handlungsbedarf sahen, das soll dann auch beim Gerichtsprozess verhandelt werden, der am 27. Februar 2024 startet.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.
Am Landesgericht Krems hat am Montag im Fall um einen heute 13-Jährigen, der von seiner Mutter im Waldviertel in eine Hundebox gesperrt und gepeinigt worden sein soll, ein auf 3 Tage anberaumter Geschworenenprozess begonnen.
Wir haben heute ja den ersten Prozesstag. Also die 32-jährige Frau, die wird ja wegen versuchten Mordes angeklagt an ihren 12-jährigen Sohn.
Das Medieninteresse war enorm. Das ist relativ selten, dass zu dem Prozess in Österreich auch deutsche Fernsehteams entsandt werden.
Unser Kollege Michael Mösenieder vom Standard ist auch vor Ort. Angeklagt ist sowohl die Mutter als auch ihre ältere Bekannte, die sie ja angestiftet haben soll. Sie wurde knapp ein halbes Jahr nach der Mutter ebenfalls festgenommen.
Der Mutter werden gleich mehrere schwere Straftaten vorgeworfen. Freiheitsentzug, Quälen und Vernachlässigen sowie versuchter Mord.
Meine Mandantin wird sich nicht schuldig bekennen zum Vorwurf des versuchten Mordes. Und das ist auch erklärbar aufgrund der psychiatrischen Gutachten, dass sie sozusagen wahnhaft bereits war.
Das sagt die Verteidigerin der Hauptangeklagten Astrid Wagner vor Beginn der Verhandlung. Das psychiatrische Gutachten, das sie hier anspricht, wurde vorab erstellt und bescheinigt der Mutter eine schwere Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Neigungen. Es sagt allerdings auch, die Mutter war zu jedem Zeitpunkt voll zurechnungsfähig.
Aber zeigt sie Neigungen?
Absolut, ja, natürlich. Also schon seit Monaten. Es geht ja auch psychisch außerordentlich schlecht. Sie ist ja sozusagen aus dieser Blase jetzt draußen und hat eben erst erkannt, was sie ihrem Kind angetan hat. Und sie bereut das zutiefst. Also sie ist wirklich eigentlich zusammengebrochen. Ja. Also Sie werden heute erleben, eine sehr hilflose Person.
Als sich gegen 9 Uhr die Tür öffnet und die beiden Frauen den Gerichtssaal betreten, herrscht gespenstische Stille.
Am ersten Tag war die Stimmung sehr gespannt, weil jeder wissen wollte, wie die Angeklagten eigentlich aussehen. Natürlich, wenn man die Sachlage gehört hat, ist man auf irgendeine Art und Weise davon ausgegangen, dass das ganz abartige Monster sein müssen. Das waren die beiden Damen dann nicht. Die würden einem nicht auffallen auf der Straße.
Die beiden Frauen wirken auf den ersten Blick eher unscheinbar. Die Mutter spricht leise, mit starkem Dialekt. Immer wieder bricht sie in Tränen aus. Manchmal muss sie lange überlegen, um eine Frage des Richters zu beantworten und tut sich offenbar schwer damit, Worte zu finden.
Die 40-jährige Zweitangeklagte hat dagegen frei gesprochen. Allerdings interessanterweise, sie ist sehr unterwürfig aufgetreten und mit einer fast mädchenhaften Sing-Sang-Stimme geantwortet auf Fragen und hat ständig die Vorsitzende Richterin um Erlaubnis gefragt, ob sie aufstehen darf oder ob sie sich niedersetzen darf oder ob sie etwas sagen darf.
Die Verteidigungsstrategie der beiden Frauen liegt offenbar darin, sich gegenseitig die Schuld zuzuschieben. Die Anwältin der Mutter versucht, ihre Mandantin als schwache und hilflose Frau darzustellen.
Die Mutter sei halt ein leicht beeinflussbarer Mensch, der völlig überfordert gewesen sei mit der Erziehung des auffälligen Buben. Und Dann habe ich eben leider einen bösen Menschen, nämlich die Zweitangeklagte, kennengelernt und sei so unter deren Bann und Einfluss geraten, dass sie alles gemacht habe, was sie gewollt hat.
Angeblich hätte die sadistische Freundin die Mutter sozial isoliert und ihr eingeredet, ihr Kind sei ein übersexualisierter, böser Bub, der bestraft gehöre, um sich dann an den Bildern und Videos des misshandelten Jungen zu ergötzen.
Der Verteidiger der Zweitangeklagten, also der Freundin, behauptet dagegen, seiner Mandantin sei gar nicht bewusst gewesen, wie schwerwiegend die Misshandlungen der Mutter an dem Jungen seien.
Und sie habe nur einmal erlebt, dass das Kind in die Hundebox gesperrt worden ist und habe dann aber sofort wieder nach wenigen Sekunden oder Minuten wieder herausgelassen. Sie hat sich eher mehr so Richtung unterlassene Hilfeleistung schuldig bekannt. Dass sie aktiv irgendwie was dazu beigetragen hätte, hat sie strikt von sich gewiesen.
Besonders glaubwürdig ist diese Darstellung nicht. Da gibt es zum Beispiel die Chatverläufe zwischen der Mutter und der Freundin, über die wir ja schon gesprochen haben. Die Freundin hatte offenbar auch versucht, diese Nachrichten nach der Festnahme der Mutter zu löschen. Sie konnten aber von Datenforensikern wiederhergestellt werden. Und sie dokumentieren eindeutig, wie sich beide Frauen über die Folterungen des Kindes austauschen.
Unser Kollege Michael Möseneder ist als Gerichtsreporter so einiges an Schilderungen über Gewalt gewohnt. Aber was an den drei Verhandlungstagen im Gerichtssaal beschrieben wird, das ist manchmal auch für ihn nicht ganz einfach auszuhalten.
Einen Tag bevor das Kind ins Koma fiel, filmt die Mutter ihren Sohn, der am Boden liegt, nur noch zuckt, völlig abgemagert ist und nicht mehr kohärent sprechen kann und verhöhnt ihn dann noch und fragt, warum tust du denn so blöd und warum tust du denn das und red gescheit. Also das war grässlich anzusehen im Verhandlungssaal.
Die Frage nach dem Motiv der beiden angeklagten Frauen, die kann bis zuletzt nicht vollständig geklärt werden. Einmal sagt die Mutter, sie habe nur gewollt, dass ihr Sohn ihr folgt und tut, was sie ihm sagt.
Aber warum dieser Sadismus immer mehr eskaliert ist, konnte weder der psychiatrische Sachverständige erklären, noch die beiden Angeklagten oder irgendwelche Zeugen.
Was im Prozess dann auch verhandelt wird, ist die Rolle der Kinder- und Jugendhilfe. Am zweiten Verhandlungstag werden zwei Sozialarbeiter befragt, die die Hausbesuche bei der Mutter durchgeführt haben.
Das Jugendamt hat bereits nach Bekanntwerden des Falles im Sommer 2023 bekannt gegeben, dass alles rechtlich einwandfrei gelaufen sei.
Das betonen auch die Sozialarbeiter im Gerichtssaal immer wieder. Sie hätten alle Vorschriften eingehalten. Es sei ihnen zwar aufgefallen, dass es in der Wohnung nach Urin roch, dass es sehr kalt war, der Junge offensichtlich Verletzungen hatte. Ein Einzelgespräch mit dem Kind unter vier Augen habe es trotzdem nicht gegeben, sagt einer der Sozialarbeiter.
Vor Gericht hat der Herr gesagt, wenn es ein Baby gewesen wäre, hätten wir der Mutter schon abgenommen. Aber beim 12-Jährigen haben sie auf sie gedacht, ja, es wird nicht so schlimm sein. Also es scheint eine völlige Fehleinschätzungssituation gewesen zu sein.
Nach drei Prozesstagen fällen die Geschworenen am 29. Februar das Urteil. Beide Frauen werden schuldig gesprochen.
Also die Mutter zu 20 Jahren Haft wegen versuchten Mordes, die ältere Bekannte zu 14 Jahren Haft wegen Beitragstäterschaft zur fortgesetzten Gewaltausübung mit schweren Dauerfolgen.
Die beiden Frauen sollen in einem forensisch-therapeutischen Zentrum untergebracht werden.
Die Mutter ist außerdem noch dazu verurteilt worden, 80.000 Euro dem Sohn an Schmerzengeld und Schadenersatz zu zahlen.
Die Urteile sind noch nicht rechtskräftig. Beide Frauen haben mittlerweile Berufung angelegt.
Um die Frage möglicher Fehler durch die Behörden zu klären, wird eine unabhängige Expertenkommission eingesetzt. Sie soll die Arbeit des Jugendamts überprüfen.
Die konnten das dann aber nicht, weil auch dieser Kommission, die vom Landtag, dem Landesparlament von Niederösterreich quasi eingesetzt worden ist, aus Datenschutzgründen der Zugang zu den Akten des 12-Jährigen verweigert wurde.
Mit Hinweis auf den Datenschutz gibt die Kinder- und Jugendhilfe keine Informationen zu dem Fall bekannt. Die Expertenkommission kann das genaue Vorgehen der Behörde in dem speziellen Fall also gar nicht überprüfen. Sie spricht am Ende nur auf Grundlage eines hypothetischen Falls Empfehlungen aus.
7 Stück an der Zahl, wo eben unter anderem ist, dass die Datenschutzregelungen überarbeitet werden müssen, um bessere Kommunikation zwischen einzelnen Behörden und Stellen zu erleichtern, dass eben Datenschutz nicht vor Kinderschutz gehen dürfe und dass allgemein die Kommunikation zwischen öffentlichen Stellen verbessert gehört.
Einer der Sozialarbeiter, der die Hausbesuche durchgeführt hat, hat offenbar vor einiger Zeit auf eigenen Wunsch die Stelle gewechselt.
Ist irgendwie Rücktritt oder sowas? Nein, gab es nicht. Aber wir sind in Österreich, da erwartet man keine Rücktritte.
Der Anwalt des Opfers, Timo Ruisinger, hat in den Raum gestellt, möglicherweise eine Klage gegen das Land Niederösterreich einzubringen.
Das wird dann nicht auf einer strafrechtlichen Ebene zu klären sein, sondern auf einer zivilrechtlichen. Aber ich bin mir sicher, dass dort das letzte Wort noch nicht gesprochen wurde. Und wir werden diese Schiene weiter verfolgen und werden da dranbleiben und werden in den nächsten Tagen und Wochen die nötigen Schritte in die Wege leiten, ja.
Womöglich ist der Fall also mit dem Urteil gegen die beiden Täterinnen noch nicht abgeschlossen. Denn die Frage, warum die Kinder- und Jugendhilfe nicht stärker eingeschritten ist, die beschäftigt in Österreich weiterhin viele.
Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig, weil die Sozialarbeiterin oder der Sozialarbeiter kommt da ja in eine fremde Familie.
Das ist nochmal Anna Schwitzer vom Kinderschutzzentrum Wien. Es geht hier nicht darum, das Verhalten der Sozialarbeiter in dem Einzelfall zu verteidigen, aber sie erklärt, wie herausfordernd es ist, zu entscheiden, wann ein Kind aus einer Familie genommen werden sollte.
Wenn es eine erstmalige Meldung ist, dann habe ich ja keine Ahnung, wie diese Familie funktioniert, muss mir da ein Bild machen von fremden Menschen.
Und natürlich will niemand einer Familie leichtfertig das Kind entziehen. Auch das kann ja schwere psychische Folgen für die Betroffenen haben.
Und ja, auch Sozialarbeiterinnen sind Menschen und auch denen passieren da Fehler. Und ich glaube, dass das wirklich sehr, sehr schwierig ist, das einzuschätzen. Man weiß ja auch nicht, was wäre gewesen, wenn es anders gelaufen wäre. Also das ist ja immer im Nachhinein anders zu beurteilen.
Ein großes Problem sieht Schwitzer auch darin, dass die Kinder- und Jugendhilfe überlastet ist. Dass Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter in den Behörden fehlen, obwohl immer mehr Fälle von Kindeswohlgefährdung gemeldet werden, die dann ja auch überprüft werden müssten. Das kann natürlich auch dazu führen, dass Besuche bei Familien nicht mit genügend Zeit und Ruhe durchgeführt werden und dann trotzdem schwere Entscheidungen getroffen werden müssen.
Also das Ressourcenproblem, denke ich, ist österreichweit groß. Also nicht nur in der Kinder- und Jugendhilfe, sondern überhaupt genauso in dem psychosozialen Betätigungsfeld. Und so wie man hört, dass Krisenzentren ständig voll sind, dass da die Situation absolut dramatisch dann auch ist. Und natürlich, diese Situation ist nicht ideal.
Hier müsste aus Ihrer Sicht die Politik ansetzen und mehr Geld für den Kinderschutz zur Verfügung stellen. Nur wird das Thema offensichtlich von der Regierung nicht ernst genug genommen. So sieht es auch Martina Huxoll von Ann vom Deutschen Kinderschutzbund.
Wir werden nicht müde, da auch politische Lobbyarbeit zu leisten. Aber die Politik nimmt das Thema nicht wirklich auf.
Als positives Beispiel sieht sie die skandinavischen Länder. Dort ist das Recht auf gewaltfreie Erziehung gesetzlich festgeschrieben. Und dieser Gesetzestext wurde im Rahmen einer Kinderschutzkampagne sogar auf Milchtüten gedruckt.
Und dann standen diese Milchtüten in den Haushalten der Familien und haben einfach dazu eingeladen, dass Kinder und Eltern miteinander zu dem Thema ins Gespräch kamen oder so.
Vergleichbare Kampagnen gibt es in Deutschland oder Österreich nicht. Dabei ist es aus Sicht von Martina Huxoll von Ahn wichtig, das Thema immer wieder in die Breite der Gesellschaft zu tragen, weil es noch immer zu wenig Bewusstsein dafür gibt, wie viele Kinder tatsächlich von Gewalt in der Familie betroffen sind.
Und wir wissen, dass wenn Kinder heute gewaltfrei aufwachsen, die Chance viel größer ist, dass sie ihre Kinder auch gewaltfrei erziehen. Also insofern sollte eigentlich Politik aus meiner Sicht ein sehr viel größeres Interesse daran haben, alles, was in die Richtung geht, zu unterstützen.
In diesem Sinne sorgen solche extremen Fälle wie der des 12-jährigen Jungen aus Niederösterreich zumindest dafür, dass der Schutz von Kindern mehr Aufmerksamkeit bekommt. Denn selbst wenn Kinder Hinweise auf Vernachlässigungen oder Missbrauch in der Familie zeigen, wird das von Erwachsenen oft nicht ernst genommen.
Also wir versuchen einfach, das unbewusst zu entkräften, damit wir auch mit diesen Gefühlen nicht so umgehen müssen.
Anna Schwitzer rät dazu, auch kleinere Anzeichen, die man bei Kindern wahrnimmt, erstmal genau zu beobachten.
Wenn man Kinder und Jugendliche sieht, die ihr Verhalten verändern, die vielleicht irgendwie zuerst einmal ganz ein aufgewecktes Kind waren und sich plötzlich zurückziehen oder Kinder, die eher leise waren und dann sehr vielleicht aggressiv werden, ist das auf jeden Fall ein Warnsignal und das heißt, dass irgendwas mit den Kindern los ist, dass es ihnen irgendwie nicht gut geht.
In solchen Fällen sei es wichtig, den Kindern zuzuhören und nicht sofort in eine Abwehrreaktion zu gehen. Man sollte aber auch nicht dramatisieren und beim kleinsten Verdacht sofort die Polizei rufen. Denn natürlich erweist sich nicht jeder Hinweis wirklich als Misshandlungsfall.
Was immer wichtig ist, ist, sich Zeit zu nehmen, also eben nicht sofort in der Emotion zu reagieren, also nicht sofort dem ersten Impuls nachzugehen, weil diese Gefühle sind irgendwie ganz normal, die sind da. Die haben wir alle. Wenn wir von sowas lesen oder wenn wir sowas mitbekommen, das lässt uns nicht kalt, sondern natürlich bewegt uns das. Und uns dann aber zurückzunehmen und einmal zu reflektieren und auch in den Austausch zu gehen, mit einer anderen erwachsenen Person mich zu unterhalten. Es kann genauso Partner, Partnerin sein wie Arbeitskollegin oder Arbeitskollege.
Anna Schwitzer empfiehlt vor allem, sich in solchen Fällen an eine Beratungsstelle zu wenden. Die können Situationen oft besser einschätzen und Hilfestellung geben, welche nächsten Schritte sinnvoll wären.
Ist es jetzt gut, sofort zu handeln oder kann man auch noch einmal abwarten? Ist es gut, jetzt mit dem Kind zu reden? Ist es gut, mit der Mutter zu reden, mit dem Vater zu reden? Also einfach geplant vorzugehen. Weil eben sonst es leicht passiert, dass ich dann eigentlich nur, damit ich diese Emotion nicht aushalten muss, reagiere und dann das für das Kind vielleicht sogar schlimmer wird, als es vorher war. Und das soll natürlich nicht passieren.
Der Bub aus Niederösterreich, der von seiner Mutter misshandelt wurde, lebt heute bei seinem Vater. Die körperlichen Wunden der Misshandlungen sind inzwischen verheilt. Aber die psychischen Schäden werden vermutlich für immer bleiben. Laut dem Opferanwalt Timo Huisinger wird der Junge intensiv psychologisch betreut.
Der hat auch in seinem Plädoyer gesagt, dass Kinder schwerste Persönlichkeitsstörungen, also eine posttraumatische Belastungsstörung, wurde diagnostiziert, aber auch die Persönlichkeit ist völlig zerstört.
Ob der Junge irgendwann wieder ein halbwegs normales Leben führen kann, das wissen wir natürlich nicht. Anna Schwitzer vom Kinderschutzzentrum sagt, ihre Erfahrung zeige, dass Menschen auch resilient sind und manchmal Dinge verarbeiten, die sich viele gar nicht vorstellen können. Wir können nur hoffen, dass es bei dem Jungen aus Niederösterreich so ist.
Zum Glück sind solche extremen Fälle von schwerer Kindesmisshandlung die Ausnahme. Und trotzdem passieren Missbrauch und Gewalt in der Familie viel öfter, als die meisten sich das vorstellen können. Leider sind es meistens nur die Extremfälle, die das Thema Kindesmisshandlung auch in die Mitte der Gesellschaft und die Aufmerksamkeit der Politik rücken. Dabei wäre es besonders wichtig, dauerhaft wachsam zu sein, wenn es um den Schutz von Kindern geht.
Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen, auf der Standard.at
und auf spiegel.de.
Wenn Sie sich weiter über das Thema Gewalt an Kindern informieren möchten oder Hilfe bei Beratungsstellen suchen, finden Sie Links dazu bei uns in den Shownotes.
Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne an insideaustria@spiegel.de
oder an podcast@derstandard.at.
Unsere journalistische Arbeit können Sie am besten mit einem Abonnement unterstützen. Alle Infos zu einem Standard-Abo finden Sie auf abo.derstandard.at und unsere Hörerinnen und Hörer können mit dem Rabattcode STANDARD 12 Wochen lang das Angebot von Spiegel Plus für nur 2,49 Euro die Woche testen. Alle Infos dazu finden Sie auf spiegel.de/derstandard.
Alle Links und Infos stehen wie immer auch in den Shownotes zu dieser Folge. Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Sandra Sperber und Christoph Neuwirth. Ich bin Lucia Heisterkamp.
Ich bin Margit Ehrenhöfer.
Wir sagen Tschüss.
Und Baba.
Ist China tatsächlich auf dem Weg zur Weltmacht Nummer 1? Welche Chancen bietet Afrikas Wirtschaft? Und was bedeutet das für uns in Europa? Was für österreichische Unternehmen? Lookout Außenwirtschaft. So heißt mein neuer Podcast, in dem ich, Eva Weißenberger, mit ExpertInnen über aktuelle geopolitische Fragen diskutiere. Ich freue mich, wenn du hineinhörst. Der neue Podcast Lookout Außenwirtschaft.